Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und mein heutiger Gast ist Leo Mattes. Er dürfte vielleicht in der Bitcoin-Szene schon den ein oder anderen bekannt sein. Er hat ein Buch geschrieben namens Die Revolution der Denkart, hat eine eigene Webseite und wir wollen heute ein bisschen sprechen darüber, dass in der Vergangenheit, also gerade in der jüngsten Vergangenheit, gab es einige Diskussionen über die Überlegenheit von Bitcoin gegenüber Gold, gegenüber Fiat-Geld und die allgemeine Gegenüberstellung. Ja, das will ich heute zum Thema machen. Und damit herzlich willkommen, Leo.
Hallo Panzer, schön, dass ich da sein darf. Wir haben uns ja schon ein paar Mal privat gesehen, aber jetzt klappt es auch mit einer Aufnahme für dein Ferngespräch.
Jawohl. Vielleicht fangen wir, um locker ins Thema zu gehen, etwas damit an, wie war denn dein persönlicher Werdegang so ein bisschen, womit hast du dich beschäftigt, wie bist du in die Bitcoin-Schiene gerutscht, wie bist du ins Rabbit Hole gefallen oder wie man es sonst so bezeichnet?
Gerne. Ich habe mal Maschinenbau studiert vor 10 Jahren und mich dann einfach so gefragt, okay, was wird als nächstes entwickelt, wie geht's weiter? Und die entscheidende Frage war dann, okay, wenn die Produktivität immer weiter steigt durch bessere Technologien, dann müsste ja alles immer günstiger werden. Und so dann eben die Frage, okay, warum wird eigentlich nicht alles günstiger, sondern im Gegenteil, alles wird teurer. Die Immobilienpreise steigen, es wird schwerer fürs Alter vorzusorgen, wir haben Inflation. Angeblich steigt der Aktienmarkt um 8% pro Jahr. Und das waren alles Sachen, die mir sehr, sehr komisch vorkamen, sodass ich mich dann eben schlau gemacht habe, was eigentlich Geld ist. Bin dann so in die Goldschiene reingekommen. Und dann später eben zu Bitcoin gestoßen, weshalb ich glaube, dass ich eben diese Goldargumente ziemlich gut kenne, als auch jetzt meine Gründe, warum ich dann eben jetzt Befürworter von Bitcoin bin und glaube, dass Bitcoin eben technische Eigenschaften hat, die Gold überlegen sind, gerade in der digitalisierten Welt. Und das können wir, glaube ich, ja gerne noch jetzt weiter ausführen, warum ich da der Meinung bin mittlerweile.
Ich finde das ganz interessant, denn immer wenn ich so in Bitcoin-Gemeinschaften stoße, auf Meetups oder sowas, dann ist es häufig so, die meisten Leute sind in Bitcoin reingerutscht, weil sie investmenttechnisch sich gedacht haben, Bitcoin ist in der Vergangenheit enorm gestiegen, kann ich viel Geld mitmachen. Und erst als sie die positiven Eigenschaften von Bitcoin begriffen haben, sind sie langsam in die Schiene Ökonomie gerutscht. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Und so wie du es jetzt gesagt hast, bei dir offensichtlich auch. Du warst erst auf dem Trichter Ökonomie und dann erst hast du die einzelnen positiveren Eigenschaften festgestellt, ne?
Ja, genau. Also du hast ja auch meine Homepage erwähnt. Ich habe während dem Studium angefangen zu bloggen, okay, wie könnte der technische Fortschritt aussehen? Also eigentlich eine extrem technische Brille und wie Technik die Gesellschaft über die Jahrhunderte verändert hat. Und erst dadurch kam ich dann jetzt eben zu den Entwicklungen der aktuellen letzten 15 Jahre. Aus meiner Sicht passt eben auch alles irgendwie ins Bild, dieser Punkt Dezentralisierung. Ich habe mich schon immer gefragt, okay, wenn wir politisch irgendwie streiten, dann ist doch das Beste, wenn wir jeder seine Wege geht, wenn wir uns nicht einigen können. Und so Sachen waren für mich irgendwie recht früh klar. Und die spiegeln sich natürlich in der Bitcoin-Welt extrem wider.
Jetzt wird natürlich ein Gespräch zwischen uns beiden möglicherweise für den Zuschauer relativ langweilig, wenn wir uns total einig sind darüber, dass Bitcoin die Revolution der Technik darstellt und Gold wir für immer hinter uns lassen wollen. Deswegen will ich mal versuchen, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Teufelsadvokat zu spielen und mich für Gold auszusprechen. Im Allgemeinen, ich lege das auch häufig so dar, dass ich in Sachen Technologie Bitcoin quasi mit der Entwicklung des Autos vergleiche. Ich gehe oft hin und sage so, die Befürworter von Gold genauso sind genauso wie die Befürworter des Pferdes. Die sagen, ja, damit kommt man überall hin. Du kannst doch gar nicht davon ausgehen, dass überall mal ausgebaute Straßen sein werden, sodass man mit einem Auto überall hinkommt. Und wie es inzwischen aussieht, das sehen wir, denke ich. Das weiß jeder. Und nichtsdestotrotz, Deutschland ist, soweit ich das beobachte, eine sehr konservative Gesellschaft. Gerade alle Leute, die älter sind, die haben ihr Smartphone nicht immer dabei. Die sind nicht immer internetfähig. Für mich ist mein Handy, ich habe das dabei wie meinen verlängerten rechten Arm. Und doch viele andere Leute, für die ist das Hauptargument, Bitcoin ist nicht physisch, ich brauche etwas in der Hand. Was entgegnest du als allererstes, wenn du so dieses Argument hörst? Das ist ja auch erstmal intuitiv, ne? Ich will das erstmal gar nicht abwerten, sondern einfach nur bemerken, das ist einfach so, das kriegt man häufig zu hören.
Genau, also Bitcoin ist ja auch nur eine Technologie, also ein Werkzeug wie alles andere, was wir irgendwie benutzen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und jeder Mensch hat auch ständig die Wahl, was er jetzt für sich wählt. Nur ist es halt so, dass es aus meiner Sicht Technologien gibt, die sprunghaft besser sind als andere. Das kann man jetzt natürlich irgendwie verneinen oder ignorieren. Und viele Menschen werden es sicherlich tun, bis sie dann, bis die Gesellschaft in die nächste Generation übergeht. Will ich jetzt auch nicht unbedingt einer Person das vorwerfen, da gibt es ja genügend Beispiele. Ich meine, wenn man sich mal eingerichtet hat, warum sollte man dann irgendwie sich ändern? Aber viele junge Menschen, wie wir, wie du sagst, wir rennen mit dem Smartphone durch die Gegend. Wir haben einfach mittlerweile Bedürfnisse, die uns dazu bringen, eben auch die Technologie Geld zu hinterfragen, ob es vielleicht nicht dort was Besseres gibt oder was Effizienteres. Und gerade der Punkt Wertspeicher ist hier eben so ein dringliches Thema. In vielen Lebensbereichen, wenn es darum geht, wie wir vorsorgen können, wie wir investieren können, wie wir planen können, ja, also wie wir vorsorgen können, dann kommen wir jungen Menschen eben da nicht drum herum, uns zu fragen, okay, was haben wir für andere Technologien? Und eigentlich auch durch Ausschlussverfahren kommen wir dann eben zu Bitcoin. Weil die grundsätzliche Frage, die sich ja stellt, ist, Geld soll, damit es die Eigenschaft hat, den Wert zu erhalten, sollte es knapp sein und nicht irgendjemand sollte es ausweiten können, mit nahezu null Kosten oder nach Belieben. Und wenn etwas digital ist, dann hat es eben die Eigenschaft, dass was kopiert werden kann, wie wenn wir ein Bild verschicken. Und wenn etwas materiell ist, egal ob das jetzt Gold, Silber oder ein Produkt ist, dann wird es auf Nachfrage immer produziert, gefördert, oder eben vermehrt. Und das ist letztendlich die Problematik, vor der wir stehen. Wir haben digitale Sachen, materielle Sachen. Wie können wir jetzt Knappheit erschaffen? Oder welche Technologie schafft es, uns zu dienen, obwohl ja erstmal alles dagegen spricht? Und Bitcoin hat jetzt eben einen Lösungsweg gefunden, wie wir digitale Knappheit erfinden oder entdecken, was ja erstmal nach einem Widerspruch klingt,
Klingt
ist aber bei genauerer
kontraintuitiv, ne?
Betrachtung, genau, ist bei genauerer Betrachtung aber aufgrund der Kryptographie, dass wir eben dann doch wieder Privatheit haben durch bestimmte Informationsschnipsel, dann wieder sehr, sehr mächtig.
Wenn du schon Privatheit ansprichst, würde vermutlich relativ früh das Gegenargument kommen. Auf der Bitcoin-Blockchain selber sind alle Transaktionen quasi getrackt und damit überhaupt nicht anonym oder privat. Ich überlasse dir gerne das Wort, dass du das Argument selber entkräften darfst.
Genau, also viele sagen ja, okay, das führt zum Überwachungsstaat, führt in die Dystopie. Und klar, die Zukunft ist immer unsicher, wir wissen es nicht. Aber wir wissen eben auch, dass gerade das Geldsystem Checks and Balances braucht. Also wir müssen uns gegenseitig kontrollieren können, beziehungsweise wir müssen das System verstehen können. Und dafür muss es eben transparent sein. Und genau das ist ja, wenn man mal überlegt, so, ich habe gerade gesagt, digitale Dinge können kopiert werden, materielle Dinge produziert werden. Wir wollen bei Geld sicher gehen, dass die Geldmenge absolut knapp ist oder knapp ist. Wir wollen wissen, wie viel gibt es. Und um das zu verifizieren und nicht irgendjemand vertrauen zu müssen, ist es eben extrem sinnvoll, dass wir selbst diesen Code transparent nachvollziehen können. Und genau das ist, was passiert. Diese Datenbank, die wir Blockchain nennen, die wird eben von jedem dezentral verifiziert und somit gibt es keine zentrale Instanz, die eben ja, mir oder den anderen Netzwerkteilnehmern vorgibt, was wir zu glauben haben, wie viel es gibt und wie viel es in Zukunft geben soll.
Wenn man das so ein bisschen vergleicht, ich würde dazu gerne sagen, das ist ähnlich wie wir haben ein universelles Gesetz, an das kann sich jeder halten, man kann davon forken, also mit anderen Worten davon weggehen, dann muss man halt Leute finden, die sich einem selbst anschließen. Das ist ja passiert in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite ist es aber so, alle Leute, die am Netzwerk teilnehmen, für die sind die Regeln aber auch universell gleich und niemand kann diese Regeln eben ändern. Und das hat einen Vorteil, den unser jetziger Geldstandard, aber auch unsere jetzige Gesetzesversorgung überhaupt nicht haben. Ich will vielleicht an der Stelle mal kurz darauf hinweisen, dass ich schon mal mit Nikolaus Emmerich ein Gespräch geführt habe, der das Buch Die Gier nach Privilegien geschrieben hat und dann in diesem Buch davon ausgeht, dass der Staat permanent an bevorzugte Gruppierungen Privilegien verteilt. Dazu ist es vielleicht in Sachen Gesetz nicht der eigentliche Punkt, sondern in Sachen Geldgebung. Aber da führt auch eine Kreditausweitung permanent dazu, dass bevorzugte Gruppierungen zuerst neu gedrucktes Geld erhalten und andere eben leer ausgehen, was ein Nullsummenspiel ist. Und genau diese Form der Ausnutzung eines bestimmten Systems kann Bitcoin halt gar nicht erfüllen. Man kann sich nur entweder dem System anschließen oder das System komplett verlassen. Und das ist ein Vorteil, der für Leute, die gern betrügen möchten, die gern manipulieren möchten, eben nicht so schön erscheint, die aber für alle anderen, die sagen, ich möchte gerne in einem fairen System leben, für die hat es den umso größeren Ansatz. Stimmst du mir dazu?
Auf jeden Fall. Also du sprichst ja auch den Cantillon-Effekt an, wenn neue Einheiten auf den Markt kommen, wer profitiert denn überhaupt? Und das ist eben bei den anderen Geldformen der Fall. Und bei Bitcoin ist es eben so, dass sich alle Teilnehmer darauf einigen, dass genau diese Verwässerung eben nicht passieren soll. Und genau deswegen bildet sich dann eben auch so eine Art Schwerkraft um dieses Bitcoin-System, dass eben niemand mehr davon weg will, weil er eben davon profitiert, dass es eben dieses Schlupfloch nicht gibt.
Exakt. So, jetzt lass mich mal vielleicht so anfangen. Wie lange würdest du so intuitiv sagen, hast du gebraucht, um diese ganzen Prinzipien zu verstehen? Weil ich war erst die vergangene Woche Mittwoch bei einem Vortrag von Markus Krall und ich habe gemerkt, Markus Krall hat das leider nicht verstanden. Markus Krall denkt, die Miner kontrollieren das Netzwerk und nicht die Nodes kontrollieren das Netzwerk. Damit hat er falsch gelegen, das hat er aber leider in einem Saal vor 200 Leuten falsch erklärt. Und sowas stört mich dann immer so ein bisschen. Ich will gar nicht gegen Markus Krall schießen. Im Allgemeinen halte ich alle seine Beiträge oder die meisten seiner Beiträge für hochgradig wertvoll. Ich bin aber halt immer so ein bisschen, es ärgert mich immer, wenn jemand etwas nicht richtig verstanden hat, aber so viele Anhänger hat, dass er Leuten auf eine falsche Fährte führt. Ich denke, das geht ja auch so, das haben wir gerade in letzter Zeit wieder häufiger erlebt. Es kommt andauernd neues Zeug raus und man versucht sich ja mit den Leuten aus dem alten System auch gut zu verstehen. So, ich bin ja gleichzeitig in der Bitcoin-Szene und in der libertären Szene und ich glaube, bei Marc oder was im Gespräch habe ich es auch schon mal erwähnt, da ist es so ein bisschen so, mir schwingt ein bisschen mehr Toleranz von Seiten der Bitcoin-Szene gegenüber der libertären Szene entgegen als umgekehrt. Aber ist auch eher so ein Bauchgefühl und kommt natürlich immer anders rüber. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, also letztendlich können wir es nicht ändern, was jetzt irgendjemand in seinem Vortrag verkündet oder meint zu wissen. Ich glaube, wir haben uns eben auch mit diesen ganzen Ideen beschäftigt, die Gegenseite anbringt, weil ich glaube, man kann nur Bitcoin verstehen, wenn man sich eben damit beschäftigt, warum scheitert Fiat-Geld und warum scheitert Gold, warum ist Gold immer wieder gescheitert. Ja, also dieser Ruf, wieder einen Goldstandard einzuführen, könnte ich ja genauso entgegnen, der Goldstandard wurde genauso oft eingeführt, wie er abgeschafft wurde. Und die Frage, warum er genau abgeschafft wurde, wird einfach nie genauso erörtert, wie warum wir ihn einführen sollten. Und das ist, glaube ich, so der blinde Fleck, den jetzt vielleicht auch Markus Krall hat, warum Gold eigentlich gescheitert ist und immer wieder scheitert. Und das ist eben genau dieser Punkt, wir wissen nicht, wie viel Gold es gibt. Gold ist materiell, Gold wird gefördert, Gold ist also auch inflationär, Gold ist nicht richtig teilbar, Gold ist nicht richtig transportierbar und deswegen zentralisiert sich und somit wird immer wieder ein zentrales Geldmonopol entstehen, was dann wieder den Goldstandard irgendwie manipuliert und ausnutzt. Und genau das ist ja, also ich glaube, Bitcoin entsteht dadurch, dass man die Schwächen der anderen Geldsysteme eben versteht.
Wenn wir jetzt so ein bisschen versuchen, mal auf die Skalierungsebene zu gehen, neigt Bitcoin nicht auch tendenziell zumindest ein Stück weit zur Zentralisierung insofern? Ich würde sagen, ich meine, Bitcoin, die ganze Idee hinter Bitcoin ist, dass man ein dezentralisiertes System schafft, richtig? Und viel Kritik geht dann dahingehend, reicht das dann überhaupt, dass man noch ein darauf aufbauendes kreditfinanziertes System mit Finanzintermediären hat? Ich glaube, das ist eine häufige Kritik, die man von Seiten des, ich sag mal, aus meiner Sicht Mainstreams sonst so hört.
Ja, ich denke, das ist sicherlich auch berechtigter als vielleicht andere Themen, weil das halt wirklich noch irgendwie in der Zukunft liegt und sich jetzt alles irgendwie rauskristallisieren wird. Ich vergleiche das immer mit einem Unternehmen. Also es sind ja auch nicht alle Menschen selbstständig. sondern es macht ja schon Sinn, auch irgendwo sich zu einer Wirtschaftlichkeitsrechnung oder zu einem Unternehmen zusammenzuschließen. Und damit haben wir eben auch immer Skaleneffekte, die wir nutzen können, aber auch dann wieder negative Skaleneffekte. Wenn wir zu groß werden, dann scheitern wir wieder. Und ich glaube, so ist es dann eben auch in einem Bitcoin-Standard, dass Einheiten, die zu groß werden, die haben dann eben diese negativen Skaleneffekte, was sie wieder scheitern lässt oder was sie zu Missbrauch verleitet, sodass eben diese Marktkräfte die dann auch aus dem Markt rausdrängen. Und klar, es wird Schindluder betrieben werden in Zukunft. Es werden Bitcoin-Unternehmen pleite gehen. Der Mensch wird nicht die menschliche Natur wird durch diese Technologie verändert, aber nicht das gesamte System gerät eben in eine fragile Lage. Und das ist, glaube ich, so der Hauptvorteil. Es wird immer schwarze Schafe geben, aber man hat eben die Möglichkeit, sich von schwarzen Schafen zu trennen, die dann eben nicht die ganze Gesellschaft korrumpieren.
Ich denke halt so ein bisschen in die Richtung, wenn mir, wenn ich Vorträge höre, in denen gesagt wird, der Goldstandard ist nicht gescheitert, sondern der Staat hat wiederum den Goldstandard aufgehoben, dann finde ich dieses Argument besonders aus libertärer Perspektive erstmal gut verständlich, weil ich mir auch sage, genauso argumentiere ich ja gegen sozialistische Zentralplaner. Denn die sagen ja auch immer, der Markt hat versagt. Ja, nicht der Markt hat versagt, sondern der Staat hat eingegriffen. So, der Staat ist das böse Instrument. Ich frage mich halt, ob wir dann an dieser Stelle nicht oft aneinander vorbeireden, indem wir sagen, der Staat hat das kaputt gemacht, während Bitcoin ja sagt, der Staat kann das gar nicht mehr kontrollieren. Wir nehmen dem Staat das aus der Hand. So ein bisschen das, was Hayek damals angedeutet hat, als er gesagt hat, die einzige Möglichkeit ist, dem etwas Besseres zu erschaffen als Gold oder Fiat-Geld, um dem Staat die Möglichkeit zu nehmen, es überhaupt manipulieren zu können, nicht wahr?
Ja, ich denke, die Bitcoiner sind, glaube ich, in der Analyse noch genauer, wenn sie eben immer sagen, okay, der Staat besteht auch nur aus Individuen, beziehungsweise aus einer Interessensgruppe, die eben jetzt zum Beispiel den Goldstandard aufgehoben hat, als es zu sagen, wir entziehen dem Staat irgendwie das Geldmonopol oder der Staat hat den Goldstandard aufgehoben. Ich glaube, Bitcoiner analysieren immer, dass es halt immer Interessensgruppen sind und das Individuum ist eine Interessensgruppe. Oder ein Interessent. Und so wird letztendlich dem Staat das Geld weggenommen, indem eben immer mehr Menschen sich von dieser anderen Interessensgruppe eben entfernen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt immer wieder bewusst machen, dass eben nicht der Staat handelt, sondern dass es immer Individuen sind. Und ich glaube, da sind Befürworter des Goldstandards noch nicht ganz am Ende ihrer Analyse.
Ja gut, ich meine, es gibt ja auch tatsächlich, soll es Fiat-Geldbefürworter geben und ich finde diese Analysen dann immer etwas witzig zu bemerken. Zum Beispiel hat Christian Rieck in seinem Vortrag beim Bitcoin Hotel gemeint, wenn ich mir irgendein Währungssystem wünschen würde, dann wäre es ein Fiat-Standard mit absolut ehrlichen Zentralbankern. Dafür hat er dann super viel Gelächter geerntet, weil, naja, es gibt keine ehrlichen Zentralbanker oder wie man auch immer schön diesen Spruch bringt, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Aber ich denke halt so, gut, schöne Wunschvorstellungen, die Praxis sieht anders aus, ne?
Ja, ganz genau. Hayek hat ja, glaube ich, schon hergeleitet, dass keine zentrale Instanz den Zins genau festlegen kann. Und das hat dann die Bitcoiner, glaube ich, in dem Vortrag dann auch zum Ausdruck gebracht, dass eben das nicht der Realität entspricht, dass es ehrwürdige Zentralbanker geben könnte.
Wenn wir vielleicht mal die D-Mark betrachten, also zwischen 1948, als sie eingeführt wurde, und 1999 beziehungsweise 2002, als sie auch dann endgültig aus dem Verkehr gezogen wurde, würdest du sagen, die Bundesbank hat einen guten oder hat einen schlechten Job gemacht? Ich denke, zu dieser Zeit war die D-Mark eine der stabilsten, wenn nicht die stabilste Währung weltweit und das über mehrere Jahrzehnte.
Klar, verglichen mit was? Mit anderen Fiat-Währungen, die
Na klar.
noch schlechter abgeschnitten haben. Und also ich glaube, viele systemische Ungleichgewichte, die wir aktuell haben, basieren darauf, dass wir eben diese jahrzehntelang aufgebaut haben. Und gerade auch unter der D-Mark. ist, glaube ich, die Demografie in Deutschland ins Wanken gekommen oder sie haben sich die Schulden schon stark vergrößert. Deswegen, auch damals gab es schon das Ziel von 2% Inflation, was ja bekanntermaßen irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist. Und deswegen würde ich jetzt unter idealen Gesichtspunkten oder in unter handlungslogischen Gesichtspunkten nicht sagen, dass die D-Mark ein gutes System war, aber es war halt besser als alles Umliegende. Deswegen ist halt die Frage, ob man relativ oder absolut vergleicht. Und absolut ist es mit Sicherheit irgendwie schlecht gewesen.
Ich meine, klar, man vergleicht es immer mit dem, was aktuell gerade passiert. Saifedean Ammous hat mal in einem Vortrag gesagt, Bitcoin wird sich technologisch betrachtet verhalten wie das Schießpulver. Niemand wird darauf verzichten können. Würdest du das auch so unterschreiben? Also Saifedean Ammous neigt gern dazu, Bitcoin zum absoluten Überstandard zu erklären. Ich finde das cool, wenn jemand schon so hingeht und mit absoluter Überzeugung etwas propagiert, weil daran kann man sich wenigstens vernünftig messen. Natürlich kann man immer ausweichen und sagen, möge das beste System sich durchsetzen. Bin ich auch voll dafür. Also wenn Bitcoin jetzt doch irgendeinen Schwachpunkt haben sollte, den ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkenne, bin ich sofort dafür, auf Bitcoin zu verzichten und zu etwas Besserem überzugehen. Aber im Allgemeinen habe ich diesen Fehler eben noch nicht gefunden und dementsprechend dieses starke Propagieren, das gefällt mir schon ganz gut, weil damit kann ich was anfangen.
Ja, es gibt ja, also ich glaube, die ganze Debatte lebt auch extrem von irgendwelchen Memes oder überzeichneten Metaphern. Ich glaube schon, dass aber 8 Milliarden Menschen, also jeder Mensch, ob bewusst oder unbewusst, auf der Lösungssuche ist nach Inflation. Weil jeder leidet darunter. Niemand hat so wirklich die Möglichkeit zu sparen, Kapital zu akkumulieren und das Ganze irgendwie risikofrei. Also ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als dass jeder Mensch doch im Laufe seines Lebens irgendwann sich die Frage stellen muss, was mache ich eigentlich und kann ich das nicht anders machen? Und deswegen würde ich schon sagen, sobald sich das mal kaskadiert und die Netzwerke wachsen, noch stärker die Adoption vorantreiben, dass das dann auch ruckartig und explosiv dann die Gesellschaft verändern kann, wie Saifedean wahrscheinlich sagen würde.
Ja, absolut. Also ich meine, ich habe immer ein Problem damit, das Ganze zu betrachten wie ein Kipppunkt, weil das Ganze halt ein Marathon und kein Sprint ist, ne? Ich habe sage ich mal, die Erfindung des Smartphones auch so fließend mitbekommen. Das kam einfach irgendwann und man hat sich mit der Zeit daran gewöhnt und dann war das irgendwie automatisch so. Ich bin inzwischen so, sage ich mal, ein bisschen intuitiv tiefer in Zirkeln. Ich gehe regelmäßig zu Bitcoin-Stammtischen, zu Veranstaltungen, wo man alles in Satoshis bezahlen kann. Und umgekehrt gehe ich im Supermarkt einkaufen, beobachte, dass Leute nicht das Wechselgeld haben. Sie wollen dort mit einer Karte Bargeld abheben und bekommen vor der Edeka-Kassiererin gesagt, nee, das geht hier nicht, wir machen das nicht. Am Bankautomaten steht eine begrenzte Zahl, die man abheben kann. Wenn ich eine Überweisung tätige, dann muss ich das zu einer bestimmten Zeit machen. Die Bank muss das freigeben. Und all diese kleinen Eigenschaften, von denen ich denke, dass sie mich tagtäglich nerven und dass da Leute dazwischen sitzen, die etwas kontrollieren, von denen ich finde, dass es nicht nötig ist, dass sie das überhaupt kontrollieren. Das ist so dermaßen hinderlich auch für die Wirtschaft als Gesamtleistung, dass ich mich immer wieder wundere, wie kann hier eigentlich irgendetwas funktionieren, statt dass wir nicht längst darauf setzen, das viel, viel schneller und viel, viel effizienter zu machen. Also das ist so meine Beobachtung. Ich habe das Gefühl, ich werde wahnsinnig ausgebremst von Leuten, die etwas kontrollieren, was wir überhaupt nicht kontrollieren müssten.
Ja,
Also
gebe ich dir recht. Also,
okay,
wenn
mein
ich.
Wettern gegen den Fiat-Standard, aber also
Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass man es im Alltag nicht sieht, dass es eben Bitcoin schon gibt, oder? Also, aktuell überwiegt ja irgendwie die Wertspeicherfunktion und nicht die Tauschmittelfunktion oder die Recheneinheitsfunktion. Das heißt, das, was du im Supermarkt siehst, ist halt eben, die Menschen tauschen noch mit Euro oder die Preise werden in Euro angezeigt. Und ich glaube, deswegen ist es halt nicht in dem Sichtfeld von den meisten Leuten. Und es wirkt dann sehr skurril für uns.
klar, aber zum Thema Geldspeicher, so wie du es gerade eben auch ausgedrückt hast, jeder ist bewusst oder unbewusst auf der Suche nach einem Inflationsausgleich. Ja, daher kommt auch immer wieder der Mythos, dass die Leute dir erzählen, Bitcoin hat keinen Cashflow. Was, wenn du das als erstes Argument so an den Kopf geknallt bekommst, wie reagierst du darauf?
Ja, ich brauche auch keinen Cashflow, weil die Die deflationäre Steigerung der Kaufkraft ist stärker als die Dividenden der Staatsanleihen. Das ist ja das gleiche wie bei Gold. Gold performt ja auch besser als irgendwie die ETFs seit ein paar Jahren. Und dann kann man auch sagen, warum investieren die alle noch in ETFs, um dann 2% Dividende zu bekommen? Ist ja irgendwie auch Quatsch, wenn einfach nur, ich sag immer, der goldene Stein dann ihre Unternehmen outperformt. Also ist, glaube ich, einfach die Recheneinheit, die falsch betrachtet wird. Mhm. Ich glaube, das ist im Gespräch zwischen Roman und Moritz Höfgen, was ja auch jetzt stattgefunden hat, rausgekommen. Es werden immer irgendwie die Zahlenwerte betrachtet, aber nicht die Kaufkraft. Also es gibt immer so, der eine versteht nicht, was Kapital ist, und der andere meint, dass der andere es ständig versteht, aber die reden ständig eigentlich aneinander vorbei. Ja. Und ich glaube, das ist auch so in der ganzen Diskussion, ob Sozialismus oder Kapitalismus. Ich glaube, viele Menschen sind schon vernünftig und wollen Frieden und Kooperation. Aber die einen wollen halt irgendwie, die verstehen, dass es durch Kapitalaufbau kommt und durch Unternehmertum und Sparsamkeit. Und die anderen meinen, okay, man müsste jetzt irgendwie den Konsum ankurbeln durch mehr Geld drucken. Und diese Unterschiede zwischen realen wirtschaftlichen Begebenheiten und Zahlen, die nur auf dem Papier stattfinden, die Diskrepanz, die klafft irgendwie ständig aneinander.
Hältst du das für überwindbar? Ich habe oft das Gefühl, zu versuchen, linken Ökonomie beizubringen, ist manchmal vergebene Liebesmüh. Ich war selber am vergangenen Sonntag in einem Gespräch mit dem Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Ich würde es zentrale Planwirtschaft nennen. Und es ging eigentlich nur um das Thema Mindestlohn. Und nichtsdestotrotz ist er halt hingegangen und hat mir... Ich verstehe immer nicht, dass jemand es als für ein Argument halten kann, zu sagen, ein freier Markt, den hat es nie gegeben, und Menschen handeln nicht einfach so untereinander. Und ich denke so, aber intuitiv weiß doch jeder, aber das könnte ja so sein. Das ist doch gar nicht das Problem. So, ich muss doch nicht immer makroökonomisch denken, sondern in dem Moment, wo zwei Individuen miteinander tauschen, ist doch nicht das Problem, dass keine Drittinstanz diesen beiden Individuen Vorschriften macht. Also im Gegenteil, das ist doch die Art und Weise, wie eigentlich unser Leben funktionieren sollte.
Ja, das finde ich auch das Geile, das Grandiose an der österreichischen Schule, dass eben diese ganzen makroökonomischen Modelle einfach hinten runterfallen, weil du einfach sagst, okay, es handeln nur Individuen und wir haben eigentlich nur Mikroökonomie. Und diese ganzen Modelle der Makroökonomie sind eigentlich nur Abstraktionen und dann schon wieder Realitätswerte.
Ja, gut, ich würde vielleicht schon so weit gehen zu sagen, die österreichische Schule ist nicht fern davon, also nicht alles wird komplett von einer Makroperspektive abgesehen. Die Konjunkturzyklen der österreichischen Schule sind theoretisch schon eine makroökonomische Ebene, nur sie beziehen sich grundsätzlich immer auf das Individuum und vernachlässigen nicht einfach irgendwelche Variablen, die bei empirischen Untersuchungen immer hinten runterfallen. Aber das mag an dieser Stelle vielleicht etwas Korinthenkackerei sein, sage ich mal. Worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Im Allgemeinen, diese starre Betrachtung von der jetzigen Ökonomie, die hingeht und sagt, der Staat muss durch Geldausweitung die Wirtschaft ankurbeln, ist immer etwas, man kann nicht einfach sagen, das widerlege ich, weil sie haben ja nicht, sie lügen nicht. Sie haben zu 100% Unrecht, sondern sie verzerren eigentlich auf eine semantische Art und Weise die Perspektive in die Richtung, in die das geht. Und was ich daran für besonders schwierig halte, gerade in Betrachtung auf die heutige Zeit, das läuft dann alles auf eine zentrale Planwirtschaft hinaus, aber nicht auf diese Kommandowirtschaft, wie wir sie unter Lenin in par excellence eigentlich kennen, sondern auf eine inverse, auf eine umgestülpte Art und Weise, sodass das Privateigentum ausgehöhlt wird. Aber ich habe nicht die Beobachtung, dass zum Beispiel die Grünen, die ich als Ökosozialisten bezeichnen würde, das Privateigentum tatsächlich offen abschaffen würden. Diese Forderung halte ich für ausgestorben. Würdest du mir da zustimmen oder würdest du sagen, das wollen die immer noch?
Ja, es gibt, glaube ich, schon ein paar, die das argumentieren. Aber ich glaube, prinzipiell würde ich dir schon zustimmen, dass es eben alles unterschwellig gemacht wird. Also es wird eben immer dem Individuum immer schwerer gemacht, zu sparen, vorzusorgen, ein Eigenheim zu kommen. Und es werden eben Alternativen gefördert und nicht die Dezentralität zerstört, sage ich mal.
Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich immer dann das beste Argument dafür treffe, um die Leute, die so auf eine makroökonomische Perspektive bei dem, was Maurice Höfgen ihnen erklärt, ich will nicht unbedingt sagen, darauf reinfallen, sondern die sich in diesem Denkmuster bewegen und die da nicht mehr rauskommen. Hinzugehen und einfach zu sagen, das ist alles Quatsch, ist einfach gut. Das machen viele Bitcoiner und ich finde es auch wichtig, dass man da diesen Job macht und zu sagen, da liegst du falsch und die mit dem Finger drauf zeigen. Aber nichtsdestotrotz, viele Leute denken ja ein bisschen so intuitiv. Leute denken also, ja, der Staat ist mein Freund. Und in dem Moment, wo der mir irgendwie Privilegien zuschustert, stelle ich mich doch lieber auf seine Seite, als gegen ihn zu stellen, weil dann bin ich auf der Seite des Stärkeren. Das ist immer etwas, was ich für psychologisch betrachtet ja effektiv halte. Die Leute wollen gerne auf der Seite des Stärkeren stellen und ob sie damit moralisch handeln oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dass die Überlegung, dass sie damit nicht gewinnen, sondern dass selbst im tiefsten Realsozialismus die Leute nicht auf der Gewinnerseite stehen, sondern dauernd betrügen, das System selbst betrügen müssen, da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, denke ich. Und deswegen, keine Ahnung, also mich stimmt es unfassbar positiv, dass wir so etwas wie Bitcoin haben. Und wenn es Bitcoin zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gäbe, ich würde mir das jetzt wahnsinnig kompliziert vorstellen. Im Augenblick bin ich eigentlich für die Zukunft wahnsinnig positiv gestimmt, weil ich mir denke, wenn absolut alles kracht und alles scheitert, dann existiert zumindest diese Möglichkeit, dass ich mit 24 Wörtern in meinem Kopf ans andere Ende der Welt reisen kann und nichtsdestotrotz habe ich dort einen Zugriff auf Geld, einen Geldspeicher, mit dem ich vor Ort entweder direkt bezahlen kann oder es in die lokale Währung wechseln kann, um mein Überleben zu sichern. Und das stimmt mich eigentlich unglaublich hoffnungsvoll im Allgemeinen auf die Zukunft. Ich nehme an,
Ja,
da willst du mir nicht widersprechen.
sehe ich genauso, weil ich glaube einfach, wenn man merkt, wie der Wertspeicher einem nützt, wie die Zukunft wichtiger wird und wie man noch mehr sparen will und noch mehr tun will, ich glaube, das belebt einen einfach extrem, auch im täglichen Arbeiten, im täglichen Handeln und gibt einem Zuversicht. Und da stimme ich dir absolut zu. Da sind wir ja auch nicht die Ersten, die das so erfahren haben.
Gibt es etwas, was dich von dem Gedanken abbringen würde? Oder ich nehme mal, also ich denke permanent so, wenn ich von irgendetwas ach so überzeugt bin, dann versuche ich so kritisch wie möglich daran zu gehen und zu überlegen, was könnte mich komplett davon abbringen? Hast du diesen Gedanken auch, was würde in deinem Kopf noch Bitcoin scheitern lassen oder dafür sorgen, dass es überhaupt nicht funktionieren kann? Weil diese Argumente höre ich auch dauernd. Viele davon finde ich sehr, sehr blöd, wie zum Beispiel, was machst du, wenn es Stromausfall gibt? Ja, wenn es Stromausfall gibt, dann glaube ich, sind Euroscheine auch relativ unnütz und Goldmünzen und Silbermünzen wahrscheinlich auch, weil über einen Zeitraum von über einem Monat an einen Stromausfall zu denken, da leben wir ohnehin im Mittelalter. Dann, wenn du Angst vor einem Stromausfall hast, sage ich immer, dann investier in Konservendosen und Waffen und nicht in Gold oder Fiat. Aber naja, das ist ein Argument, was mir eben häufig begegnet.
Ja, es gibt ja schon so ein paar Angriffsstellen, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie, es beruht ja schon sehr viel auf Eigenverantwortung. Und wenn man dann irgendwie dann doch irgendwie einen Schicksalsschlag hat, der einem passiert und man dann irgendwie, warum auch immer, sei es jetzt, man wird in einen Autounfall verwickelt oder das Haus brennt ab, wenn dann halt niemand darauf zugreifen kann, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man vielleicht nicht so wahrhaben will als Risiko. Und ansonsten ist, glaube ich, ist vielleicht was Witziges oder klingt vielleicht witzig, aber ich glaube, wenn die Staaten zum Goldstandard zurückkehren würden, dann würde sich, glaube ich, die Adoption von Bitcoin sehr verlangsamen. Weil die große Masse, der würde dann einfach wieder Sicherheit vorgegaukelt werden und dieses scheinbare Problem der Inflation wäre für sie gelöst, was nicht der Fall sein wird, aber die werden, glaube ich, dann einfach wieder zu behäbig. Und ich glaube, dadurch, dass die Inflation die letzten Jahre eben so stark war hat es eben sehr viel Aufmerksamkeit auf Bitcoin gelenkt. Und wenn eben das nicht der Fall wäre die nächsten Jahre, dann wäre das eben nicht so.
Okay, das ist ein interessanter Punkt. Wenn der Staat wieder den Bitcoin anst den Goldstandard einführen würde, dann würde der Staat für Vertrauen in seine eigene Fiat-Währung sorgen und das würde Bitcoin verlangsamen, klar. Und wenn die Zentralbank Bitcoin halten würde, würdest du sagen, damit würde sie das auch aushebeln oder würde sie, also sie kann ja in ihre Bilanz Bitcoin als Sicherheit legen, einen theoretischen Bitcoin-Standard aufbauen und nichtsdestotrotz Fiat-Geld verleihen und damit künstlich die Wirtschaft wieder ausweiten. Wäre das eine Alternative? Was würdest du sagen?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass die Zentralbanken oder die großen Institutionen Bitcoin halten. Tun sie ja teilweise jetzt schon. Aber ich glaube eben, dass es
Ja, außer
dann zu so einem
Deutschland.
Wettbewerb, ich glaube, dass es dann zu so einem Wettbewerb kommt. Und sich auf der einen Seite, also ich glaube, das wird dann ein Stück weit unvorhersehbar. Wenn auf der einen Seite immer noch die Illusion aufrechterhalten werden muss, dass wir nominal alle Schulden irgendwie gedeckt haben, wenn man auf gleichzeitig irgendwie hintenrum alle irgendwie Bitcoin kaufen. Also ich glaube, diese Dynamik würde dann, glaube ich, sehr zu sehr skurrilen Monaten und Jahren führen. Aber langfristig wäre es, glaube ich, schon positiv, wenn die Zentralbanken im Wettbewerb stehen. Weil aktuell sind es ja eher alle im Gleichklang.
Wegen Petrodollar meinst du, oder warum noch?
Ja, weil alle diese keynesianische Politik
Ach
fahren,
so,
dass sie
okay.
eben immer weiter die Zinsen gesenkt haben und jetzt irgendwie Staaten finanzieren. Ich glaube, allein der Wettbewerb unter Zentralbanken würde schon unser Leben stark verbessern, ohne dass die große Masse jetzt Bitcoin hält.
Für mich ist so ein bisschen ein anderer Gedanke noch dahinter. Wenn eine Zentralbank jetzt hingeht und sich Bitcoin als Sicherheit hinterlegt und auf einen Bitcoin-Standard zuläuft oder also das Ganze zwangsläufig darauf hinauslaufen würde, wofür brauche ich dann die Zentralbank? Bitcoin kann ich ja selber kaufen. Ne? Also das ist so, das ist immer so ein bisschen mein Gedanke dahinter und dann kann es ja sehr schnell sehr viele andere Zentralbanken geben. Also nehmen wir mal sowas wie MicroStrategy mit von Michael Saylor, ne? Der kann ja dann auch genauso sagen, ja, ich bin jetzt eine Zentralbank und ich habe meine Node und hierüber laufen Gelder und auf dieser Node habe ich ein Lightning-Konto und darüber verteile ich Kredite und daraus baue ich mehr eine Wirtschaft auf, die der einer Zentralbank, die ebenfalls einen Bitcoin-Standard hält, vollkommen ebenbürtig ist. Mit anderen Worten, das kann die Zentralbank tun, aber warum sollte man der Zentralbank, also zum Beispiel der Fed oder der EZB oder welcher anderen Zentralbank auch immer, dann dieses Vertrauen schenken, wenn man das bei jeder anderen theoretischen Zentralbank ganz genauso machen könnte, nicht wahr? Also.
Ja, ist richtig, ja. Also, wie du sagst, jeder könnte eine Zentralbank gründen, dann hätten wir das Europa der 1000 Zentralbanken.
Im Prinzip ist das so, ne? Also, weil das, ja,
Ja.
jeder, der eine Note hat und eine Note kostet was, 300 Euro oder so, der kann seine eigene Zentralbank sein. Das ist ja, ich habe mal dieses Meme, was in Bitcoin-Kreisen ganz gut ankam, gemacht, dieses mit dem, mein Kaffee ist zu schwarz. Der schwarze Kaffee sagt, spreng die Zentralbank in die Luft. Ah, zu düster. Er kippt Milch hinein und sagt dann so, kauf dir eine Bitcoin-Note und sei deine eigene Bank. Also ich denke, dieses Bild verkörpert es einigermaßen. Ich will noch auf einen Aspekt hinaus, der tendenziell etwas technischer ist. Und ich bin mir bei diesem Punkt immer selber noch nicht so ganz sicher, ob ich den bis zu Ende gedacht habe. Es gibt einige Leute, ganz besonders technische Entwickler in der Bitcoin-Szene, die das Problem immer wieder benennen, dass Bitcoin ein Skalierungsproblem hat und dass das selbst auf die Lightning-Ebene runtergeht. Und dass sie sagen, selbst auf der Lightning-Ebene bräuchten wir im Grunde statt ein Second Layer auch noch ein Third Layer. Bist du da ein bisschen tiefer im Thema? Kann ich dich dazu Sachen fragen?
Ja, schieß los. Also bisher würde ich dem Argument zustimmen, dass auch Lightning nicht maximal skaliert.
Ich bin mir technisch nicht ganz im Bewusstsein. Ich würde sagen, Lightning ist noch in einer relativ frühen Phase. Viele Sachen viele Probleme mit Lightning sind, denke ich, einigermaßen ausgebügelt. Aber das Problem, was die meisten Bitcoiner jetzt schon sehen, auch wenn es sich erst noch in die Zukunft projiziert. Ich meine, wir können jetzt immer noch bei dem Kauf von einer Tasse Kaffee on-chain bezahlen. Das geht immer noch durch. Das kriegen wir noch hin. Das wird aber in 10 Jahren aufhören. Und ich würde sagen, also keine Ahnung, ist jetzt sehr hingesagt. Das kommt drauf an, wie hoch die Marktkapitalisierung in welcher Zeit steigt. Aber auf lange Sicht gehe ich mal davon aus, in 10, vielleicht 20, vielleicht 50 Jahren wird kein Mensch mehr irgendeine On-Chain-Transaktion machen, ohne dass nicht in Lightning-Pools unendlich hohe Summen gekommen sind, um diese Transaktion dann letztendlich auf die Blockchain zu schreiben. Die Frage ist, ist Lightning niedrig genug skaliert, um genügend Hubs quasi so aufzubauen, dass man diese Third-Layer-Lösung unbedingt braucht? Und sind die ganzen Lightnings, sowas wie Wallet of Satoshi und sowas, die alle Custodial laufen, gibt es dafür nicht genug? Und wenn eine Third-Layer-Lösung dann aufgebaut ist, löst die auch gleichzeitig noch die Probleme mit der Anonymität, was ja etwas ist, eine technische Eigenschaft ist, die viele Leute der Bezahlung mit Krypto im Allgemeinen sich herbeisehnen. Deswegen entstehen immer so Sprüche wie Monero ist das, was Bitcoin glaubt zu sein oder so ein Quatsch. Diese Leute wollen gerne anonyme Transaktionen machen und kann eine Third-Layer-Lösung dieses Problem zusätzlich noch lösen?
Also ich würde nochmal ein bisschen von vorne anfangen,
Ja.
warum Bitcoin nicht skaliert. Und es ist eben deshalb so, weil wir eben die Dezentralität wahren wollen. Und das können wir dann, wenn wir eben die Blockchain haben, die dezentral verteilt ist. Und die Blockchain erhält sich nur, wenn, oder durch die Dezentralität haben wir nur alle 10 Minuten einen Block. Und dieser darf nicht unendlich wachsen, weil sonst haben wir wieder irgendwann eine zentrale Datenbank. Das heißt, wir haben alle 10 Minuten einen Block, der nur eine bestimmte Datenmenge haben kann, und somit nur bestimmte Anzahl an Transaktionen hält. Das sind 7 Transaktionen pro Sekunde, die durch den Main Layer abwickelbar sind. Lightning ist ja so, du transferierst Geld in Lightning und dafür brauchst du eine On-Chain-Transaktion. Und es gibt eben zu viele Menschen, um genügend Liquidität in Lightning zu bringen, sodass Lightning skalieren würde. Das heißt, Self-Custodial Lightning wird nicht funktionieren können, weil wir zu viele On-Chain-Transaktionen bräuchten, um Lightning-Channel zu eröffnen. Diese Third Layer, was ja letztendlich Lightning-Transaktionen wären, aber Custodial, das können wir aber sehr wohl für 8 Milliarden Menschen abbilden, weil das ja wieder in den, ja, zum Beispiel in den Anbietern, auf den Servern der Anbieter, wie zum Beispiel Wallet of Satoshi, abgebildet wird, weil die ja bei sich eine Datenbank laufen haben. Also das können wir schaffen. Da können wir so viele Transaktionen abbilden, aber bei Self-Custodial Lightning eben nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass es langfristig für die Masse eben nicht auf Self-Custodial rauslaufen wird, weil wir dazu zu wenig On-Chain-Transaktionen machen können. Aber es wäre ja auch schon ein großer Vorteil, wenn sich alle diese Banken, der Third-Layer-Applikationen, ständig wieder auf den Main-Layer berufen können. Und auch größere Summen darüber schicken können. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass eben dieser Audits oder diese Inventur ständig durchgeführt werden kann und sich alle eben auf diesen Mainlayer berufen können.
Ja, ich finde, damit ist halt dieses Argument des, ja, aber dann gibt es keine Kreditwirtschaft oder sowas, das ist damit schon ausgehebelt, weil im Grunde genommen haben Bitcoiner diese Idee schon bis zu Ende gedacht auch. Bist du ein bisschen, ich bin technisch meistens sehr unbegabt und muss mich sehr lange in solche Sachen reinlesen, bevor ich sie tatsächlich verstanden habe. Wenn du so eine Art. Ich glaube, die Third-Layer-Lösung ist bis jetzt noch sehr, sehr stark im Entwicklungsstadium. Und selbst bei Lightning sind wir noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Könntest du das vielleicht für mich so ein bisschen in, sag ich mal, Schubladen einsortieren, wo du denkst, wie ist die Entwicklungsphase von Lightning? In welchem Stadium sind wir da jetzt? Worauf läuft das noch hinaus? Bis wann ist dieses Lightning-Channels sind jetzt mehr oder weniger von der Skalierbarkeit ausgeschöpft und ab jetzt wird es relevant, dass die Leute sich auf Third-Layer-Technologien verlegen und die sind noch nicht, würde ich sagen, ausgereift. Also ich habe eher, ehrlich gesagt, erst von den Anfangsstadien von sowas wie Cashew gehört. Und das ist noch nicht mal so lange her. Da rede ich jetzt von einem halben Jahr, dass ich sowas überhaupt erst mitbekommen habe.
Ja, sehe ich auch so wie du, dass wir da noch recht früh dran sind, weil wir eben diesen Kostendruck auf der Mainchain auch noch nicht haben. Also wie du gesagt hast, aktuell können wir noch was da on-chain bezahlen mit relativ geringen Gebühren. Das heißt, da ist dieser Druck, auf diese Second- und Third-Layern zu springen, noch nicht hoch genug. Und natürlich auch dieser aktuelle Zustand, dass Bitcoin als Store of Value benutzt wird und nicht als Medium of Exchange. Ich glaube, je mehr wir dorthin kommen, dass auch viele Bitcoin haben und diese auch ausgeben wollen oder wieder transferieren wollen, desto mehr wird dann auch dort investiert werden in diese Infrastruktur, weil also die Anwendungen funktionieren, die Lightning-Anwendung. Mhm. Klar, im Hintergrund ist immer noch die Frage, wie werden die Channel gemanagt? Wie schaffen wir es, dass die Channel sich nicht irgendwie force closen, also automatisch wieder schließen, was wieder Kosten verursachen würde? Aber aus meiner Sicht werden wir da Lösungen finden durch verschiedene Server-Architekturen. Ich bin jetzt auch kein ITler, aber aus meiner Sicht kann man da auf jeden Fall skalieren, wenn da Know-how und Kapital reinfließt, weil es eben auf technischer Ebene noch sehr viel weiter skalieren kann, dieses Lightning-Protokoll.
Mhm. Allgemeine Frage, wenn du jetzt einschätzen sollst, was ist so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, muss jetzt nicht genau sein, so aus deinem Bauchgefühl heraus, in welche Richtung entwickeln wir uns gerade, was ist dein Best Case, was wäre dein Worst Case Szenario? Ich meine, du hast keine Glaskugel, ist schon klar, ist eher so ein Bauchgefühl. Entwickeln wir uns in Richtung Hyper-Bitcoinization oder würdest du sagen, es muss erstmal schlimmer werden, bevor es besser wird? Oder was ist im Allgemeinen deine Zukunftsprognose?
Also ich glaube, dieser Use Case Store of Value wird sich noch deutlich ausweiten. Also ich glaube, dass viele Institutionen, Banken, Börsen da jetzt erst eigentlich richtig Fahrt aufnehmen, weil sie merken, dass das eben ein Problem für alle Menschen letztendlich darstellt. Wie wir wissen, sind ja auch einige Bitcoiner mittlerweile in den großen Institutionen, in Finanzinstituten tätig, die da Einfluss haben und die Entscheidungen oder Entwicklungen mitbegleiten. Und deswegen glaube ich, dass eben da sehr, sehr viel kommen wird. Und das ist, glaube ich, so wie es heutzutage vielleicht üblich ist, in ETFs zu investieren, so wird es vielleicht in 5 Jahren dann üblich sein, dass man auch einen Bitcoin-Sparplan hat. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Was ich mir auch aber vorstellen könnte, ist, dass, also viele Leute können ja aufgrund der Inflation und der politischen Lage und der Zukunftsaussichten jetzt nicht mehr viel zurücklegen am Monatsende, dass von den Leuten letztendlich, ja, ich sag mal, negative Emotionen ausgehen, bezüglich der Leuten, die es noch können und die dann eben sagen, okay, Bitcoin ist die Lösung, kauft doch Bitcoin, obwohl sie jetzt eigentlich nichts kaufen können. Es wäre zwar die Lösung, wenn sie was sparen könnten oder noch Sparguthaben hätten, aber die sind in so einer verzwickten Lage, dass sie eben nichts mehr sparen können, dass eben auch ihnen das Bitcoin für sie auch nicht kurzfristig die Lösung ist und dementsprechend dann auch nicht langfristig. Ich glaube, da kann es schon sein, dass hier noch die Emotionen höher kochen. Und dann auch der Neid größer wird, gerade zu denen, die jetzt vielleicht schon mehrere Jahre dabei sind.
Ja, ich denke, diese Situation wird ja auch ein Stück weit bewusst herbeigeführt von denjenigen, die jetzt die Geldpolitik bestimmen, ne? Also ich meine, ich bin immer gerne bereit, lieber Dummheit zu akzeptieren als Böswilligkeit, aber hier würde ich schon so weit gehen, dass ich tatsächlich eine gewisse Böswilligkeit unterstelle und das durchaus den Leuten, die die Geldpolitik bestimmen, bewusst ist, dass sie Menschen gezielt arm machen. Ich bin ehrlich gesagt soweit relativ am Ende mit allem, was ich dich fragen wollte. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, eine Revolution der Denkart, die Wissenschaft der Praxeologie, die Logik des menschlichen Handels von Leo Mattes findet ihr auf Amazon. Abgesehen davon stellen wir natürlich einen Link in die Videobeschreibung zu Leo Mattes Webseite. Wenn du gerne noch ein Abschlussstatement bringen würdest. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ich mit dir sprechen durfte.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht noch eine Anmerkung. Die User und Zuschauer können ja mal ihre Recheneinheit ändern. Da habe ich auch eine Webseite, die heißt fixyourmoney.space, wo man eben gerade mal sieht, wie eigentlich andere Assets eben nicht performen im Vergleich zu Bitcoin, wenn man diese in Bitcoin oder Gold dann teilweise auch misst. Weil am Ende des Tages, wir haben gesagt, 8 Millionen Menschen suchen eine Lösung gegen Inflation und die Lösung ist letztendlich was Deflationäres. Und diese deflationäre Weltsicht habe ich eben versucht dann darzustellen.
Wunderbar. Verlinken wir natürlich auch mit in der Videobeschreibung. Und damit vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.